Minuten. Es schallert auf uns ein bisschen, dass wir das in den Griff kriegen. So, ihr Lieben, wisst ihr, was eine Butterfahrt ist? Ja? Okay. Eines meiner eindrücklichsten Kindheitserlebnisse war eine Butterfahrt nach Helgoland. Ne, also Butterfahrt, ne? So nannte man in der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts. Boah, bin ich alt. So nannte man Einkaufsfahrten mit so einem Ausflugsschiff. Ne? Und diese Fahrten, die gingen dann über die Zollgrenze, die irgendwo draußen auf See liegt, ne? Über die Zollgrenze von Deutschland hinaus. Und dadurch konnte man dort abgabenfrei einkaufen. Und das war gut für Butter, die konnte man billig kriegen. Aber es gab auch Tabak, Spirituosen, Parfüm. Jetzt wisst ihr, auf was für eine Familie ich komme. Von meiner Heimatstadt jedenfalls gab es regelmäßig solche Butterfahrten. So Busfahrten nach Hamburg und von dort dann aufs Schiff und dann rüber nach Helgoland. Und meistens war das irgendwie ganz lustig. Nur einmal, da hatten wir wirklich raue See. Also ich hätte ja jetzt gesagt, in meiner Erinnerung, das war Windstärke 10. Weiß ich, ob so war. Aber die allermeisten Leute, die sahen ausgesprochen grün im Gesicht aus. Es kursierten auch überall Tüten und die wurden auch reichlich genutzt. Aber so richtig interessant wurde es dann beim Ausbooten. Also in Helgoland ist das so, das ist eine Spezialität dort, dass die Schiffe nicht bis in den Hafen reinfahren, sondern die gehen vor Anker, gerade so vorm Hafen, und dann kommen so kleine Boote und dann wird man in die Boote verladen und die schiffern einen dann dahin. Ne? An diesem speziellen Tag war das aber eine echte Herausforderung, denn also raue See, ja, nur das große Schiff hat sich da nicht so sehr drum gekümmert. Das lag da relativ ruhig, aber die kleinen Boote, ne, die gingen immer ja, rauf und runter. Und ihr müsst euch das so vorstellen. Ich also als achtjähriger Pimpf da, ne, vorne an der seitlichen Luke von diesem Schiff dort. Ne, in einem Augenblick war da so ein kleines Boot, im nächsten Augenblick war da nichts, ja, gar nichts. Ne, nur der weite Horizont irgendwo da hinten. Und dann standen da so zwei raubeinige Seebären, so in ihren Wettersachen, ne? Und dann nahmen die mich, ja, in einem Augenblick so schwupps und hielten mich einfach in die Leere, ja, und dann haben sie losgelassen. Irgendwie haben die es so getimt, dass im richtigen Augenblick da auch ein Boot war, und da bin ich dann auch hineingekommen. Ich glaube, wenn die Kaffeesäcke verladen hätten, hätten die das genauso gemacht. In dem Moment habe ich mich dann auch grün im Gesicht gefühlt. Ihr könnt euch das vielleicht vorstellen, warum ich nie eine Karriere bei der Marine in Betracht gezogen habe. Ne? Aber wenn man mit großen Gewässern zu tun hat, dann bekommt man es auch mit Naturgewalten zu tun. Und da kann man ansonsten noch so sehr Herr der Lage sein. Plötzlich ist man ausgeliefert, regelrecht ausgeliefert. Und ein kleiner Junge, der erobert ja normalerweise fröhlich die Welt und zeigt seiner Familie bei allen Gelegenheiten, wie mutig er ist. Aber in so einer Situation ist auch so ein Junge so klein mit Hut. Die Bibel berichtet von einer Begebenheit, in der auch ein paar starke Männer von den Naturgewalten in Angst und Schrecken versetzt werden. Aber es gibt einen, der darüber Herr ist. Schauen wir, was das Neue Testament berichtet. Matthäus Kapitel 14, die Verse 22 bis 33. Gleich darauf nötigte Jesus seine Jünger ins Boot zu steigen, lesen wir da, und an das gegenüberliegende Ufer vorauszufahren. Er wollte inzwischen die Leute nach Hause schicken. Das ist eine interessante Aussage. Jesus nötigte seine Jünger ins Boot zu steigen und an das gegenüberliegende Ufer vorauszufahren. Man könnte auch übersetzen, er zwang sie regelrecht dazu. Warum macht er das? Man muss dazu wissen, was vorher passiert ist. Die Evangelien berichten einmütig davon, dass davor das Wunder der Brotvermehrung passiert ist. 5000 Männer und auch die dazugehörigen Familien hat Jesus mit ein paar Broten und Fischen satt gemacht. Und das hat die Menschen so sehr beeindruckt, dass sie Jesus zum König machen wollten. Sie erkannten intuitiv, dass das ein göttliches Zeichen für den Messias ist. Eigentlich doch ganz nett, oder? Wer möchte nicht König sein? Nun, Jesus wollte es nicht sein. Jedenfalls nicht auf diese Weise. Er ist der ewige König, aber kein König über irdische Königreiche. Schon der Teufel hatte das ja versucht, am Anfang seines Dienstes ihn zu einem weltlichen Herrscher zu machen. Aber Jesus wusste, dass das genau der falsche Weg ist. Sein Weg war das Kreuz und nicht die Krone. Sein Auftrag war zu dienen und nicht zu herrschen. Sein Auftrag war, das Schuldproblem der Menschheit zu lösen und nicht die politischen Probleme eines kleinen Volkes. Für das jüdische Volk seiner Zeit und auch für die Jünger von Jesus, da waren das ausgesprochen fremde Vorstellungen, das, was Jesus vertreten hat. Sie haben einen weltlichen Herrscher erwartet, einen machtvollen Messias, der ihr Volk so aus der politischen Unterdrückung befreit. Und in diesem Augenblick, da nach dieser Brotvermehrung, da wäre das möglich gewesen. Da hatten sie das Gefühl, da ist einer mit übernatürlichen Herrscherqualitäten. Und die Jünger, die standen in dem Moment in der Gefahr, mit der Menschenmenge mitzuschwimmen, sich mit ihnen zu verbünden und Jesus tatsächlich zum König auszurufen. Ihre Begeisterung musste auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt werden. Ein bisschen körperliche Arbeit in der kühlen Nacht, das würde sie zur Besinnung bringen, so scheint Jesus gedacht zu haben. Die Jünger wollten irgendwie nicht. Ich kann mir vorstellen, wie das da so abging. Och Jesus, es ist doch so schön hier. Merkst du nicht, wie begeistert die Menge ist? Sie haben erkannt, was für ein toller Typ du bist. Die sind alle so genauso begeistert von dir wie wir. Lass uns doch noch eine Zeit hier bleiben. Lehre sie noch ein bisschen und dann machen wir dich zum König. Und dann befreien wir das Volk Israel. Und dann wird Gott wieder hier im Land herrschen. Solch eine Gelegenheit, die kriegst du nie wieder. Oder? Vielleicht haben sie so gedacht. Jesus musste sie zwingen. Er musste sie zwingen. Wir wollen nicht. Ihr geht. Es wird schon dunkel. Los jetzt. Das ist unvernünftig. Macht euch auf den Weg. Jesus, das ist sogar gefährlich. Jetzt haut ab, bevor... Ich weiß nicht, was er da gesagt haben könnte. Ich weiß nicht, seid ihr jetzt erschrocken? Dass Jesus auch so raubeinig sein kann? Er zwang sie. Ich glaube, manchmal sind wir einfach ausgesprochen schwer von KP. Und da muss der Herr uns etwas härter anfassen, damit wir das erfassen und tun, was dem Willen Gottes entspricht. Die Jünger sind dann schließlich los. Und ich kann mir vorstellen, dass sie noch eine ganze Weile gegrummelt haben auf ihrem Weg in die Nacht. Entschuldigt, es klappert wieder. Nachdem sie sich von der Menge verabschiedet hatten, nachdem er sich von der Menge verabschiedet hatte, stieg er auf den Berg, um ungestört beten zu können. Beim Einbruch der Dunkelheit war Jesus allein an Land. Wahrscheinlich hat Jesus gemerkt, dass diese Situation seinen besonderen Auftrag ernsthaft gefährdete. Gottes Plan war, dass Jesus eines Tages am Kreuz stirbt, um so die ganze Menschheit zu retten. Jesus tut das, was wir auch tun sollten, wenn wir die Richtung verlieren, wenn wir uns neu besinnen müssen auf den Willen Gottes. Er zieht sich zurück, um zu beten. In diesen Stunden, die so viel Potenzial für Verwirrung hatten, da sucht Jesus weder Rat noch Trost bei Menschen. Er sucht die Stille, um in der Einsamkeit mit Gott zu reden. Wenn wir verwirrt oder aufgewühlt sind oder angefochten, dann sollte das unsere natürliche Reaktion sein. Das Angesicht des Vaters suchen. Das Angesicht des Vaters im Himmel. Jesus findet im Gebet Frieden, Bestätigung, neue Beauftragung und Kraft. Und es wird uns nicht anders gehen. Wo alle Welt an uns zerrt, wo Überforderung oder auch Versuchung uns bedrücken, da finden wir im Gebet bei Gott die Fokussierung und die Neuausrichtung, die wir brauchen. Manchmal ist man in diesen Momenten ziemlich allein. Jesus war auch allein. Er war ohne seine Jünger und Freunde, aber er war nicht ohne Gott. Die Gemeinschaft des Vaters, die steht uns immer offen. Das heißt weiter im Text, das Boot war schon mitten auf dem See. Der griechische Urtext sagt da, das Boot war schon viele Stadien vom Land entfernt. Eine Stadie, das ist ein griechisches Längenmaß, hat ungefähr die Länge von 185 Metern. Viele Stadien sind also schon ein ordentliches Stück Weg. Die Jünger waren mit ihrem Boot also tatsächlich irgendwo schon in der Mitte des See Genezareths angekommen. Das Boot war schon mitten auf dem See und musste schwer mit den Wellen kämpfen, weil ein starker Gegenwind aufgekommen war. Das war eine richtig blöde Situation für die dort. Sie waren weit weg vom Ufer, es war dunkel, es stürmte, Gegenwind. Wellen machten ihnen zu schaffen und füllten das Boot mit Wasser. Das Rudern war längst kein Spaß mehr, inzwischen ruderten sie um ihr Leben. Und wahrscheinlich war dem einen oder anderen auch ziemlich grün im Gesicht. Womöglich schimpften sie vor sich hin. Wir wussten doch, dass das eine blöde Idee ist. Wer fährt schon mitten in der Nacht auf den See raus? Und ausgerechnet jetzt hat Jesus uns allein gelassen. Ja, manchmal kommt es uns so vor, als ob wir mitten im Sturm von Gott allein gelassen wären. Da, wo es schwierig wird, wo es stürmt und wo es uns so richtig beutelt, da kommt es uns so vor, als wäre Gott nicht da. Als würde er sich gar nicht darum kümmern. Am liebsten hätten wir es natürlich, dass es in unserem Leben überhaupt nie stürmt. Das geht so weit, dass wir manchmal bei der kleinsten Brise sofort fragen, wo denn der liebende Gott ist und warum er uns alleine lässt. Und jetzt sage ich das Offensichtliche. Aber vielleicht musst du ja genau das auch unbedingt heute hören. Gott lässt dich nie allein. Gott lässt dich nie allein. Er ist nie weit weg. Aber manchmal bedeutet Glauben, dass wir ja einem unsichtbaren Herrn vertrauen. Aber zum Glück heißt bei unserem Herrn unsichtbar nicht, dass er tatsächlich nicht da wäre. Er ist immer nur ein Gebet weit entfernt. Auch in dieser Situation zeigte sich schließlich, dass Jesus seine Jünger nicht im Stich gelassen hat. Im letzten Viertel der Nacht kam er dann zu ihnen, heißt es im Text. Wörtlich steht da in der vierten Nachtwache. Die Römer haben die Nacht in vier Nachtwachen eingeteilt. Und die vierte Nachtwache, das war so die Zeit zwischen 3 Uhr und 6 Uhr morgens. Okay, wir müssen zugeben, das war schon ziemlich spät. Schließlich waren sie ja schon bei Einbruch der Dunkelheit losgefahren. Jesus hat seine Jünger ziemlich lange auf seine Hilfe warten lassen. Aber er kam. Er kam. Vielleicht kam es den Jüngern so vor, als ob es ja über die Grenze des Zumutbaren gegangen wäre in dem Moment. Aber auch hier war es wieder so, wie es im ersten Korintherbrief heißt, Kapitel 10, Vers 13. Gott ist treu. Er wird euch auch in Zukunft in keine Prüfung geraten lassen, die eure Kraft übersteigt. Gott ist treu. Ihr wisst es ja, der Herr kommt immer spätestens rechtzeitig. Vergesst das nicht, wenn ihr denkt, dass Jesus euch allein gelassen hätte. Er kommt immer spätestens rechtzeitig. Und dann heißt es weiter, Jesus ging über den See, mehrere Stadien weit. Das waren mehrere Kilometer. So weit ist Jesus da über das Wasser gelaufen. Also da kann man unmöglich jetzt irgendwie von einer optischen Täuschung reden oder sich das so vorstellen. Ne? Also dass man irgendwie so vom Ufer aus das nur so wahrgenommen hätte, als ob er übers Wasser geht. Ich weiß nicht, ist das für euch zu viel Wundergeschichte? Viele Menschen tun sich damit schwer, dass Jesus hier einfach mal die Naturgesetze so über den Haufen geworfen haben soll. Und so ist dieser Bibelbericht auch bei ganz vielen Theologen zu einem Mythos geworden, zu einer Legendengeschichte. Ich glaube, wir dürfen ruhig dem biblischen Bericht trauen. Es gibt ja keinen Grund, Gott auf unsere Erfahrungswelt zu begrenzen. Schließlich bekennen wir im Glaubensbekenntnis, ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Sollte ihm sowas unmöglich sein? Und Karl Barth hat recht, wenn er sagt, wohl aber wird man es ihm erlauben müssen, also Gott, wohl aber wird man es Gott erlauben müssen, an den uns bekannten Gesetzen, das heißt an unserem Verständnis der Gesetze, des geschöpflichen Geschehens, unter Umständen rücksichtslos vorbeizugehen. Also, Gott kann an dem, was wir denken, was normal ist, rücksichtslos vorbeigehen. Der Text sagt, als die Jünger Jesus auf dem Wasser gehen sahen, schrien sie von Furcht gepackt, es ist ein Gespenst. Dass Jesus zu ihnen kam, war für die Jünger zunächst gar kein Trost. Eben weil er auf diese ausgesprochen ungewöhnliche Art kam. Wenn er angerudert gekommen wäre, wäre das was anderes gewesen, aber er kam zu Fuß. Und ein Stück weit kann man das verstehen, es gehört einfach nicht zu unserem Erfahrungshorizont, dass Menschen über einen See spazieren. Anscheinend gab es auch noch so eine Legende, dass um Mitternacht auf dem See Gespenster umhergehen, die die Fischer in die Tiefe ziehen, habe ich irgendwo gelesen. Also ich glaube, in dem Boot saßen in dem Moment 12 starke Männer mit grünen Gesichtern. Ob jetzt Tüten herumgereicht wurden, wird nicht berichtet. Aber die Angst der Jünger, die muss so erschütternd gewesen sein, so echt, dass Jesus sofort etwas getan hat. Sofort steht im Text. Sofort rief er ihnen zu, erschreckt nicht, ich bin's, habt keine Angst. Das sind die Trostworte, die Jesus-Jünger immer und immer wieder hören. Jeder in seiner ganz speziellen Angstsituation. Habt keine Angst. Ich bin's. Ich bin da. Ich bin bei dir. Mit seiner ganzen Macht ist Jesus da. Die Situation ist überfordernd und beängstigend. Jesus ist im Moment nicht zu sehen oder zu spüren, aber er ist da. Seine Gegenwart ist so real, wie der Wind, der einem um die Nase bläst. Seine Macht ist auch für deine Situation so groß, wie an diesem Abend da zuvor, als er 5000 Menschen satt gemacht hat. Oder wie in diesem Moment, als er über das Wasser gelaufen ist. Was immer dein Sturm ist, Jesus sagt das zu dir. Hab keine Angst. Ich bin bei dir. Und das ist durchaus eine Herausforderung. Jesus fordert uns da heraus, in unserer Not ihn zu sehen. Das heißt, wegsehen von der Not und hinsehen auf Jesus. Unser Blick soll sich eben nicht nur auf den Sturm richten, nicht auf die Wellen, nicht auf das Gefährliche, nicht auf das Unbequeme und Unangenehme. Unser Fokus soll auf Jesus sein, der mitten in all dem da ist. Wenn dieser Fokus stimmt, dann kann unser Glaube so groß werden wie bei Petrus in diesem Moment. Vers 28, da sagte Petrus, Herr, wenn du es bist, dann befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Komm, sagte Jesus. Ich finde das stark. Erst das Brotwunder, dann Jesus, der über das Wasser geht. Und Petrus hat richtig erkannt, dass mit Jesus alles möglich ist. Ich glaube, dass Jesus seine Jünger eigentlich zu solch einem Glauben ausbilden wollte. Er will, dass wir solch einen Glauben entwickeln, in dem uns bewusst ist, dass mit Jesus alles möglich ist. Jesus hat Kranke geheilt, Dämonen vertrieben, Menschen gerettet. Er hat sogar Menschen vom Tod auferweckt. Er hat Brot vermehrt und ist über das Wasser gelaufen. Und er sagt, dass diejenigen, die an ihn glauben, noch größere Dinge tun werden als er selbst. Ich glaube, das ist das Ausbildungsziel von Jesus, dass wir verinnerlichen, dass Wunder bei Gott das Normale und Alltägliche sind. Wir sollen uns nicht begrenzen lassen von den Grenzen, die die Menschen normalerweise sehen. Wir sollen uns nicht einschränken lassen von dem, was man für normal hält. Wir sollen ruhig ein bisschen verrückt sein, wenn es nach den Maßstäben dieser Welt geht. In den Augen von Jesus werden wir dann wahrscheinlich endlich normal. Aber ist das nicht interessant? Der Petrus, der hüpft nicht einfach über Bord. Er bittet darum, dass Jesus ihm den Auftrag dazu gibt. Erst auf seinen Befehl hin will Petrus im Glauben handeln. Und das halte ich für wichtig. Wenn wir Glaubensschritte gehen, dann brauchen wir ein sicheres Wort von Jesus. Aber dann können wir auch das festhalten, wenn wir so ein sicheres Wort von Jesus haben, dann können wir im Glauben alles tun. Petrus wagt etwas. Er ergreift die Initiative. Er fordert Jesus ja im Grunde heraus, in ihm einen so übernatürlichen Glauben zu entfachen. Und Jesus lässt sich darauf ein. Er lässt Petrus eine Glaubenserfahrung machen, die echt begeistert. Komm, sagte Jesus. Und da stieg Petrus aus dem Boot und ging auf dem Wasser auf Jesus zu. Petrus klettert über die Bootswand und lässt sich an der Außenseite hinuntergleiten. Und normalerweise geht man auf diese Weise baden. Petrus hat sich in diesem Moment auf das Wort von Jesus verlassen. Er ist davon ausgegangen, dass das Wasser ihn tragen wird und dass er nicht baden gehen wird. Was für einen Glauben hat Jesus in diesem Jünger geweckt? In diesem Moment gab es in Petrus kein Fünkchen Zweifel. Glaube ist ein Wagnis, aber es ist kein Sprung ins Ungewisse. Es ist kein unvernünftiger Gang in ein völlig unbekanntes Dunkel hinein. Denn es ist Glaube, der sich an Jesus festmacht. Das Wagnis wird gewagt, weil Jesus sagt, dass es gewagt werden kann. Petrus geht, weil er in der Dunkelheit den Herrn stehen sieht und seinen Befehl hört. Komm! Und dann wird deutlich, Glauben heißt, zu Jesus gehen. Jesus rief, komm, und Petrus ging auf Jesus zu. Nur das kann gesegnet sein, wenn wir auf Jesus zugehen oder mit ihm zusammen in die gleiche Richtung gehen. Alles andere muss ins Verderben führen. Der Text sagt weiter in Vers 30, doch als Petrus merkte, wie stark der Wind war, bekam er es mit der Angst zu tun. Er fing an zu sinken. Der Bericht geht ziemlich schnell darüber hinweg, aber Petrus ist tatsächlich ein Stück weit auf dem Wasser gelaufen. Er hat eine Glaubenserfahrung gemacht, wie sie nur wenige Menschen je gemacht haben. Es lief wunderbar. Er blickte nicht mehr auf Jesus, sondern auf den Wind. Und der Wind war stark. Petrus bekam es mit der Angst zu tun. Vorher, da war er begeistert von Jesus. Er war überzeugt von Jesus. Er wusste, wie stark Jesus ist. Und plötzlich suggerierten ihm die Umstände, dass sie stärker sind als Jesus. Und das ist ja immer wieder das Problem. Petrus scheitert, weil er angesichts der Schwierigkeiten den Glauben verliert. Auch wir werden scheitern, wenn wir in diese irrige Annahme verfallen, dass die Schwierigkeiten, die wir erleben, stärker sind als Jesus. Ich möchte das gerne noch einmal auf positive Weise sagen. Jesus ist immer stärker als die Schwierigkeiten, die wir erleben. Das sollten wir uns merken. Jesus ist immer stärker. Petrus fing an zu sinken und er schrie, Herr, rette mich. Manchmal passiert das halt, dass es uns nicht bewusst bleibt, wie groß und stark der Herr ist. Und dann gewinnen die Umstände und die Schwierigkeiten die Oberhand. Wir versinken. Im Unglück, im Jammern, im Selbstmitleid, in Klagen oder auch Anklagen, in der Mutlosigkeit. Das wird wohl das sein, wo wir versinken. Aber das, was Petrus macht, das können wir auch tun. Beim Sinken zum Herrn schreien. Herr, rette mich. Das ist überhaupt das Einzige, was hilft. Dann handeln wir nämlich endlich nach den Realitäten. Und die Realität ist, wir schaffen es nicht aus eigener Kraft. Wir können keine Wunder selbst herbeiführen. Petrus biss nicht irgendwie sich so trotzig auf die Zähne oder die Zähne aufeinander, einfach um es noch zu schaffen. Ne? Noch mal ein paar Schritte weiter. Ihm ist in dem Moment völlig klar, dass er Jesus braucht. Herr, rette mich. So viele Probleme, die stürmen auf uns ein, von außen, von innen. Wenn wir dabei immer nur auf uns selbst angewiesen wären, auf unsere Kraft und unsere Möglichkeiten, dann würden wir hoffnungslos untergehen. Herr, rette mich. Das ruft Petrus und das können wir auch rufen. Es ist ein Hilferuf, ein Gebet, das unsere Abhängigkeit von Jesus zum Ausdruck bringt. Herr, rette mich. 3 Worte nur. So ein kurzes Gebet ist lang genug. Es kommt nicht auf die Kraft an, mit der man irgendwie betet, sondern es kommt darauf an, mit welcher Ernsthaftigkeit wir beten. Wie hat Spurgeon einmal gesagt, wenn unsere Gebete nicht so viele Schwanzfedern des Stolzes und dafür kräftigere Flügel hätten, so wären sie viel besser. Wortreichtum verhält sich zur Andacht wie Spreu zum Weizen, so hat er es gesagt. 3 Worte nur, ernsthaft gemeint, das ist ein Gebet, das Jesus hören wird. Und dann kommt eine Perspektive, die mich bei der Vorbereitung besonders berührt hat. Petrus hat den Fokus auf Jesus verloren. Er hat den wilden Umständen mehr geglaubt als der Kraft von Jesus. Er hat es mit der Angst zu tun bekommen. Er ist gesunken und vielleicht sogar untergegangen. Und mir ist das schon 1000 Mal passiert. Ständig. Ich weiß, dass Jesus groß und wunderbar ist. Eigentlich weiß ich's. Aber ich weiß es oft nicht gleichzeitig mit meinen komplexen Lebenssituationen. Und schon bin ich versunken. In Angst oder Chaos oder Frust oder Wut oder Überforderung. Münchhausen hätte sich in dem Moment am Schopf aus dem Wasser gezogen, aber er hat gelogen. Mir gelingt es nie. Wie gut, dass Jesus sofort einschreitet. Ein zweites sofort in unserem Text. Herr, rette mich. Sofort streckte Jesus ihm die Hand hin und hielt ihn fest. Ist das nicht wunderbar? Selbst wenn wir schon untergegangen sind, da ist immer noch Jesus und er steht immer noch felsenfest, mitten im Sturm auf dem Wasser. Und er streckt uns die Hand hin und hält uns fest. Jesus ist da und fischt uns raus. Vielleicht bist du auch so ein verzagter Mensch. Einer, der schon schier untergegangen ist. Vielleicht hat dein Glaube nicht gereicht, um auf dem Wasser zu gehen. Aber auch das ist Glauben. Unter Wasser Ausschau zu halten nach der Hand von Jesus. Glauben ist immer wieder nur das eine. Auf Jesus blicken. Das sagt ja auch der Hebräerbrief so schön. Lasst uns aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens. Und genau das will Jesus in unserem Leben tun, den Glauben vollenden. Und deshalb fragt er Petrus, du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Das klingt wie ein Vorwurf, aber ich höre da mehr eine positive Herausforderung als einen Vorwurf. Es ist doch so unnötig zu zweifeln. Und doch tun wir es. Jesus geht mit unserem Zweifel ganz behutsam um. Ich höre regelrecht die Liebe in seiner Stimme. Du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Es ist so unnötig. Du kannst mir vertrauen. Jederzeit, in allen Umständen. Glaube ruhig mehr. Dann erlebst du auch mehr. Und dann, wie um es zu beweisen, legt sich der Wind plötzlich, als die beiden ins Boot steigen. Jesus muss den Naturgewalten nichts befehlen. Sie gehorchen auch so, einfach weil er der Herr ist. Seine Gegenwart schafft Rettung aus aller Not und Ruhe in allen Umständen. Und dann heißt es in Vers 33, und alle, die im Boot waren, warfen sich vor ihm nieder. Du bist wirklich Gottes Sohn, sagten sie. Das, ihr Lieben, ist die Reaktion, wenn Jesus unseren Glauben herausfordert und wir seiner Größe und Allmacht begegnen. Da ist keiner mehr ein Kumpel von Jesus. Wo Jesus seine Macht als Sohn Gottes zeigt, da können wir ihn nur anbeten. Ich finde das alles sagenhaft ermutigend. Egal, ob wir viel glauben oder wenig, ob wir es wagen oder nicht, ob es uns gelingt oder nicht, bei allem ist Jesus dabei. Und sogar wenn wir untergehen, dann werden wir erleben, wie Jesus den Grund unter den Füßen nicht verliert und wie er uns herauszieht. Also, wagen wir ruhig den Schritt auf das Wasser, diesen Glaubensschritt. Wagen wir das Vertrauen. Und wenn wir untergegangen sein sollten, dann erfassen wir seine Hand, die uns herauszieht. Jesus steht felsenfest, egal wie sehr es stürmt. Was ist heute dein Schritt? Was ist dein Schritt auf Jesus zu?
Danke, Thorsten, für die guten Worte, für die ermutigenden Worte.